Wir haben heute sehr aufwendige Verfahren noch in dem gesamten Leistungserbringerbereich, dass für die Heilmittel, für die Hilfsmittel, für Fahrtkosten müssen Unterschriften getätigt werden, die hinterher aufwendig alle wieder zusammengetragen werden, damit sie dann bei der Abrechnung entsprechend geprüft werden können. Und hier Ende zu Ende das digital zu denken unter Einbeziehung unserer Versicherten macht natürlich den Prozess extrem schlank und komfortabel und einfach auch für unsere Versicherten, dass sie jetzt nicht aufwendig dann irgendwo jetzt nur etwas auf Papier zeichnen müssen, sondern dass sie es einfach per Klick bestätigen können.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu UP Podcast. Leistungsbestätigung ist papierlastig und zeitintensiv. Das kann aber auch einfacher gehen. Mit der elektronischen Leistungsbestätigung, kurz ELB, wird der Prozess digital schneller und effizienter. Wie genau das funktioniert, welche Vorteile es bringt und was Praxen und PatientInnen dafür brauchen, erzählt jetzt im Podcast Klaus Rupp von der Techniker Krankenkasse. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und fungiere heute als Gastgeber und mein Gesprächspartner ist Klaus Rupp von der Techniker Krankenkasse. Hallo Herr Rupp.
Guten Morgen, Herr Buchner. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sitzen gerade in Hamburg, vermute ich mal. Techniker Krankenkasse ist Hamburg, ne?
Ja. Das ist so, da ist unser Stammsitz.
Genau. Am besten stellen Sie sich einfach mal selbst vor. Was machen Sie bei der TK?
Bei der TK leite ich den Fachbereich Versorgungsmanagement und der ist bei uns danach ausgerichtet, dass wir alle möglichen Versorgungsprozesse für die TK organisieren und Angebote für unsere Versicherten zunehmend digital gestalten. Und da bin ich in der Verantwortung für die Patientenprogramme, aber auch für alle digitale Infrastrukturprojekte in der TK für die Versorgung.
Hört sich an, als wenn Sie ziemlich weit oben bei Innovationsaktivitäten der TK sind.
Ja, kann man annehmen, ja. Also insofern, die Ergebnisse sprechen da auch dafür. So haben wir viele Themen jetzt in der TK auch als erste eingeführt, wie so die erste App auf Rezept, als aber auch die elektronische Gesundheitsakte als Vorläufer der elektronischen Patientenakte. Das ist alles in meinem Bereich dann entstanden.
Damit sind Sie natürlich der perfekte Ansprechpartner für das Projekt ELB, elektronische Leistungsbestätigung, über das wir uns heute kurz mal austauschen wollen. ELB kennen einige von unseren Hörern wahrscheinlich schon, weil sie es selbst nutzen. Das ist die Möglichkeit, Patienten elektronisch eine Heilmittelverordnung, die sie bekommen haben, quittieren zu lassen, und zwar über die App der Techniker Krankenkasse. Nutzen Patienten sowas, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sowas zu machen?
Ja, das ist sehr cool, weil wir für unsere Versicherten möglichst digitale Prozesse anbieten wollen, damit ganzen Zeitverzögerungen und Papieranforderungen dann eben entfallen. Und das wollen unsere Versicherten auch. Wir haben 12 Millionen Versicherte und die Hälfte davon nutzt die TK-App und sind es gewöhnt, dass sie darüber sehr gute Services bekommen, die es vereinfachen, die Gesundheit zu organisieren und gerade solche administrativen Vorgänge, die man ja jetzt im heutigen Zeitalter dann eben nicht mehr mit Papieren dann versehen will, dass die eben auch digital dann ausüben können.
Wenn Sie jetzt sowas starten, also das Projekt ELB ist ja gar nicht im Heilmittelbereich gestartet, sondern ursprünglich bei den Hebammen. Warum startet eine große Krankenkasse so ein Projekt, was ja zunächst mal kein Geld bringt, sondern Geld kostet und viel Abstimmungsbedarf hat? Warum macht man sowas als TK?
Wir sehen uns dort in einer Position, dass wir digitale Themen voranbringen wollen. Am Ende profitieren wir davon, weil wir als bundesweite Krankenkasse, die jetzt regional nicht ihre besondere Stärke hat, sondern bundesweit für unsere Versicherten da sein will, natürlich, wenn wir digitale Prozesse haben, unabhängig von Ort und Zeit, digitalen Themen voranbringen können und dafür eben auch solche Infrastrukturen brauchen und deshalb genau solche Projekte dann auch aufnehmen und voranbringen wollen, damit wir für unsere Versicherten, egal wo sie wohnen, dann auch bundesweit einheitlich einen Service bieten können, der nur darüber dann möglich ist, was solche Projekte dann auch voranbringen.
Hat die TK eine andere Klientel als andere Krankenkassen, die digital affiner sind, oder sind ihre Versicherten altersmäßig genauso verteilt wie bei anderen Krankenkassen?
Nee, wir haben eher jüngere Versicherte und die sind die digital affiner. Also das haben wir jetzt schon über viele Erhebungen auch durchgeführt. Und das spricht ja auch dafür, wenn schon die Hälfte unserer Versicherten die TK-App dann nutzen und es gewohnt sind und auch erwarten, dass sie so einen Service dann auch von ihrer Krankenkasse angeboten bekommen, dann ist das schon auch dementsprechend, was unsere Klientel dann eben auch ausmacht.
Wissen Sie, wie das bei anderen Krankenkassen ist? Also ist die Quote 50% nutzen die Krankenkassen-App? Ist das eine gute Quote oder ist das?
Das ist eine sehr starke Quote. Natürlich wächst das auch bei den anderen Krankenkassen. Es gibt sicherlich sehr kleinere Krankenkassen, die vornherein eher wenig jetzt auf Filialen setzen, sondern komplett im digital ausgerichtet, wo das dann auch nochmals anders aussieht. Aber jetzt mal auf der Basis der Größe, die wir jetzt haben, ist das ein besonders hoher Anteil, den die anderen Krankenkassen jetzt vergleichbarer Größe nicht so aufbringen können.
Okay. Gehen wir mal ins Detail, dieses ELB-Verfahren. Also da gehe ich zur Heilmitteltherapie und dann sagt mein Therapeut zu mir, kannst du auch elektronisch unterschreiben oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist das Besondere, dass wir heute, wo wir keine echte Unterschrift mehr benötigen, wo man also einfach etwas bestätigen kann und das uns auch der Gesetzgeber ermöglicht, dass man per Klick dann eben auch bestätigen kann, ich habe die Leistung bekommen. Und wir haben heute sehr aufwendige Verfahren noch in dem gesamten Leistungserbringerbereich, dass für die Heilmittel, für die Hilfsmittel, für Fahrtkosten müssen Unterschriften getätigt werden, die hinterher aufwendig alle wieder zusammengetragen werden, damit sie dann bei der Abrechnung entsprechend geprüft werden können. Und hier Ende zu Ende das digital zu denken unter Einbeziehung unserer Versicherten macht natürlich den Prozess extrem schlank und komfortabel und einfach auch für unsere Versicherten, dass sie jetzt nicht aufwendig dann irgendwo jetzt noch etwas auf Papier zeichnen müssen, sondern dass sie es einfach per Klick bestätigen können.
Werde ich als Patient gezwungen, digital zu unterschreiben, oder habe ich eine freie Wahl, ob ich da mitmachen will oder nicht?
Das ist die freie Wahl. Also das werden wir auch die Perspektive weiterhin berücksichtigen müssen, dass wir analog genauso wie digital die Option geben müssen, weil eben nicht alle Versicherten, hatte ja vorher schon ausgeführt, die Hälfte hat eben noch keine App und es wird auch nur eine ganze Zeit so bleiben. Aber dass wir für einen großen Anteil auch in der Erwartung das jetzt schon bieten und das können die dann frei wählen. Und wenn sie diesen Service dann bestätigen, also den können sie dann anmelden auf der TK-App und wenn sie den dann angemeldet haben, dann können sie jetzt für die gesamten sonstigen Leistungserbringungen die Bestätigung per App dann eben vornehmen und müssen dann nicht mehr unterschreiben.
Ja,
Für die anderen bleibt das so wie bisher.
das habe ich mal erlebt auf einem Vortrag auf irgendeiner Messe, wo die vorgestellt haben, diese ELB-Geschichte, und wo dann diejenigen, die TK versichert waren, während des Vortrags ihr Handy rausholten, ihre TK-App aufmachten und sagten, ja, ich will an diesem ELB-Verfahren teilnehmen. Und dann ganz happy sagten, hey, das ging schnell. Und praktisch, während wir noch darüber redeten, alle schon dann sich angemeldet hatten an diesem Prozess. Also das ist natürlich wichtig, dass die Leute, die nachher zur Therapie kommen, die Patienten oder die Versicherten, dass die auch sich anmelden. Aber das ging wirklich so schnell, dass man das auch in der Praxis machen könnte.
Richtig.
Genau.
Das Besondere dabei ist, dass ja unsere Versicherten schon bei uns registriert, angemeldet, identifiziert sind und so können sie mit ihrer digitalen Identität sich sehr leicht an solchen Services anmelden und tatsächlich ist das mehr oder weniger ein Klick. Ich bestätige, ich möchte da dabei sein und schon bin ich da Teilnehmer dieser neuen Ausrichtung.
Ja, genau. Für die, die jetzt dabei sitzen und sagen, hey, wo geht denn das? Ihr müsst ins Menü gehen. Oben links ist, glaube ich, das Menü. Und da gibt es eben Leistungsbestätigung, geht mal rauf und dann kann man das einfach mit einem Schalter umlegen und sagen, jo, ich will. Das ist wirklich super einfach. Also könnt ihr gleich mal ausprobieren. So, jetzt bin ich also als Patient gekommen und mein Therapeut hat gesagt, hier willst du ELB-Verfahren machen. Dann bestätigt er in seinem Praxisverwaltungssystem, dass er die Therapie durchgeführt hat. Und dann, was passiert dann? Muss da noch irgendwas Wildes passieren oder taucht das dann gleich in der TK-App auf?
Also das taucht dann in der TK-App auf. Wir haben im Moment noch den Umstand, dass man das anfordern muss. Also insofern der Heilmittelleistungserbringer noch mit dem TK-Versicherer einmal kommunizieren. So, ich habe die Leistung erbracht und du kannst das also jetzt dann auch bestätigen. Dann muss er das über die App anfordern. Wir sind in Vorbereitung, dass wir das auch pushen. Das heißt also, dass dann der Versicherer eine Nachricht bekommt. So, jetzt kannst du dann auch die Leistung bestätigen, damit er eben nichts mehr untergeht. Vorher muss es eben einmal kommunizieren. Dann bin ich so in der Praxis, sodass das dann eigentlich da auch überlaufen laufen soll und dann ist das auch schnell passiert. Und wir haben im Hintergrund die Schnittstellen so ausgerichtet, dass dann die Bestätigung dann zusammengeführt wird mit der insgesamten Leistungserbringung und Abrechnung, sodass wir es hinterher dann auch digital bei der Abrechnung komplett berücksichtigen können.
Das ist jetzt das Coole für Leistungserbringer, die uns wahrscheinlich primär zuhören. Die müssen dann, wenn sie diese Leistungsbestimmung, das ist ja sozusagen, was ist das, eine Datei, die da zurückgeschickt wird an das PVS-System des Heilmittelerbringers? Oder was ist das?
Das ist eine digitale Dateienansammlung, richtig, die dann übermittelt wird und dann ersetzt sie die Papierbelege, die man vorher organisieren musste, sodass also dann hier über den Datenaustausch, den wir ja ohnehin haben, das hinzugefügt wird.
Das heißt, ich muss kein Papierbeleg mehr schicken an die TK, sondern ich kann
Richtig.
abrechnen ohne Papierbeleg. Und wie schnell ist das Geld da?
Das ist mindestens genauso schnell da wie vorher auch. Letztendlich können wir eigentlich, und das kommt jetzt auf die Dienstleister auf der Leistungserbringerebene an, die ja über solche digitalen Prozesse das noch viel schneller dann organisieren können und abrechnen können, sodass dann auch das Geld schneller kommen kann. Wir
Ha.
haben eigentlich die Perspektive sogar, das kann ich auch noch ausführen, weil es ja ein Teilprozess, dass wir auch die Verordnung digitalisieren, dass die Bestellung digitalisiert wird, dass wir damit in eine ganz andere Geschwindigkeit des Prozesses kommen und auch der Abrechnung.
Aber jetzt im Vertrag steht, das kommt nach 7 Tagen.
Ja, das ist im Moment natürlich jetzt so die grundsätzliche Ausrichtung noch. Darum sage ich ja mindestens genauso wie bisher auch. Aber Sie sehen ja an der Anlage, dass wir das natürlich beschleunigen können. Prinzipiell, und so haben wir es jetzt in anderen Leistungsbereichen ja auch schon organisiert, könnte das sogar taggleich passieren.
Taggleich. Wenn
Also
der
wenn man die Abrechnung so schnell dann eben übermittelt, sie ist ja digital nachprüfbar. Das heißt, wir haben dann auch digitale Rechnungsprüfungsprozesse und dann kann natürlich da auch ein Regelfall entstehen, dass es auch theoretisch taggleich passiert.
Okay, das ist eine schöne Perspektive. Wo wir über Perspektiven reden, Sie haben ja schon gerade angefangen, so einen Exkurs zu machen. Die Gematik hat gerade ein Ausschreibungsverfahren gestartet für das POPP-Verfahren. Das hat ja mit Leistungsbestätigung zu tun, ne?
Richtig.
Was ist das POPP-Verfahren?
Das ist Patient of Proof Presence, wo wir letztendlich dann auch digital dann hinterlegen können, dass der Patient in Präsenz dann eine Leistung erhalten hat oder dass er bestätigt hat, er ist jetzt der Versicherte in der Leistungserbringerumgebung. Und das soll letztendlich die EGK, wie wir sie heute kennen, als Karte dann als weiteres Verfahren in der Umgebung ersetzen, sodass ich dann auch via App bestätigen kann, so ich bin jetzt der Versicherte TK und ich kann das hier gleich auszeichnen, ich kann das bestätigen. Und da können natürlich auch solche Prozesse wie Leistungsbestätigung dann eben mit dabei sein. Das soll der Standard werden in der gesetzlichen Krankenversicherung, wobei es auch in der Ausweitung für die Privatversicherung dann natürlich genauso vorstellbar ist, dass wir ein allgemeingültiges Verfahren im deutschen Gesundheitswesen haben, wie sich der Versicherte mit einer digitalen Identität in den Leistungserbringerumgebungen dann ausweist und dann die Leistung bestätigt.
Es gibt da jetzt schon, ich bin TK versichert, ich oute mich jetzt hier mal. Ich habe so eine ID auf meinem Handy. Ich habe das neulich versucht, das mal irgendwo zu nutzen, das wollten die nicht annehmen, das hat nicht funktioniert. Was ist der Unterschied jetzt dieser ID zu den zukünftigen Verfahren?
Also die Gesundheits-ID, die brauchen Sie immer. Das ist, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir alle Versicherten in Deutschland, dass sie mit dieser Gesundheits-ID dann versehen sind und sich dann mit einer digitalen Identität im Gesundheitswesen bewegen können. Aber sie können sich damit natürlich noch nicht in der Leistungserbringerumgebung direkt auszeichnen. Also die ist natürlich jetzt momentan schon möglich im Bereich des E-Rezeptes oder bei der EPA, aber natürlich nur auf der Versicherten-Umgebung, dass er sagen kann, so, ich habe jetzt meine E-Rezept-App mit meiner Gesundheits-ID. Ich kann das bestellen, kann das E-Rezept dann abholen und dann weiterleiten. Da ist jetzt die Gesundheits-ID schon maßgeblich und kann genutzt werden. Und das andere mit POP, was wir jetzt gerade hier diskutieren, das ist das Thema, dass ich dann natürlich auch mit meiner App, mit einem QR-Code unter anderem mich dann ausweisen kann in der Arztpraxis beim Leistungserbringer, er das dann ablesen kann über einen Scanner und damit natürlich dann weiß, jetzt ist der Versicherte bei mir mit einer aktuellen Versicherung da. Also ich weiß, er ist krankenversichert, ich kann die Leistungen dann auch erbringen und ich kann dann zusätzliche Services darüber dann auch noch bestätigen lassen, wie zum Beispiel Leistungsbestätigung, über die wir hier heute ja sprechen.
Ja, cool. Das heißt, in 3 Jahren machen wir nur noch elektronische Quittung?
Das ist eine gute Aussicht und das wäre ambitioniert und auch aus meiner Sicht realistisch. 3 Jahre, das ist ein Zeitraum, den sollten wir doch schaffen.
Jetzt mal eine dumme Frage. Jetzt wieder ein paar Stolpersteine. Also nehmen wir mal die ganz typischen Stolpersteine. Ich bin Logopädin und habe Kinder. So, Kinder haben ja noch keine eigene App bei der TK, sondern müssen das über ihre Eltern, Väter, Mütter, wer auch immer machen. Oder kommt auch mit der Großmutter. Wie geht sowas? Wie kann man da elektronisch bestätigen?
Ja, wir haben die Gesundheits-ID mit allen möglichen Vertretungen versehen. Und jetzt Kinder unter 15 können ja heute keine Sozialleistungen dann beziehen und beantragen. Das heißt, darüber läuft es dann über die Sorgeberechtigung, das sind im Allgemeinen die Eltern. Und die können mit den Vertreterkonten für ihre Kinder das genauso dann übernehmen.
Gehen wir einen Schritt weiter. Ich gehe in ein Pflegeheim, stationäre Einrichtung, wo Wachkoma-Patienten betreut werden, die also, ja, wo früher die Pflegekraft unterschrieben hat. Wie läuft das in Zukunft?
Da läuft es grundsätzlich ähnlich. Wenn also jetzt so die gesamten Bevollmächtigungen, Vertretungen auch entsprechend erlegt sind, das ist ein ganz besonderes Thema, was wir jetzt auch hier gerade vorbereiten. Das betrifft ja auch die Patientenakte und andere Themen genauso, dass wenn die Vertretungsberechtigung und auch Vollmachten entsprechend bei uns dann auch fest verankert hinterlegt sind, dann läuft das genauso wie für die Kinder, die jetzt unter 15 sind, mit den Eltern. Dann läuft das auch für den Wachkoma-Patienten so. Wir wissen natürlich, manchmal treten ja auch solche Ereignisse ganz akut ein. Dann muss man sich da auch wie heute ja auch schon im analogen Bereich dann behelfen und organisieren. Aber wenn das frühzeitig alles organisiert ist mit der Betreuung, mit den Vollmachten, dann sind sie bei uns in den Versicherungssystemen hinterlegt und werden dann fortgetragen bis hin zu den digitalen Identitäten und können da genauso genutzt werden.
Ich glaube, das ist eine Angst, die viele im Heilmittelbereich, viele Kolleginnen und Kollegen haben, dass durch die Digitalisierung und digitale Leistungsbestätigung das unflexibler wird. Das haben Sie ja gerade angesprochen. Wenn so akut, also weiß nicht, ein Patient, der bisher unterschreiben könnte, kriegt einen Betreuungs- und der Betreuer ist weit weg und hast du nicht gesehen. Wie geht man mit solchen Situationen? Und wird es irgendwann noch eine Möglichkeit geben, auch spontan auf sowas reagieren zu können? Oder ist es dann so, dass die Digitalisierung die Flexibilität einschränkt?
Die Digitalisierung sollte natürlich die Standardisierung erreichen, aber nicht die Flexibilisierung dann komplett dann in solchen Lösungen nicht mehr ermöglichen. Wir werden immer noch einen gewissen analogen Bereich haben, wo man das dann auch analog nutzen muss und muss dann für diese besonderen Fallkonstellationen dann Iterationen machen. Also erstmal geht es ja um die große Masse, dass die alle abgedeckt sind und wir haben ja schon gesehen, die ganzen Vertretungen sind grundsätzlich auch alle hinterlegt und jetzt so besondere Ausnahmekonstellationen werden es dann immer noch analog geben. Das werden wir noch nicht so schnell ausschließen können, bis dort eben auch solche Konstellationen hinterlegt sind. Da wird es noch ein bisschen Weg geben.
Wie läuft das bei elektronischen Rezepten für Medikamente? Die sind ja, weiß nicht, wie viel Prozent der elektronischen Medikamentenverordnungen werden digital eingelöst inzwischen?
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Da hat man jetzt tatsächlich mal gesehen, dass es zwar am Anfang ruckelt, weil man es in der Praxis noch nicht so erprobt hat, aber nachdem jetzt so die ersten Problembereiche dann gelöst worden sind, ist das jetzt ein Massenbetrieb geworden. Über 90% der Rezepte werden jetzt darüber dann auch abgewickelt und ist eine Erfolgsgeschichte, sodass sogar die Ärzte mittlerweile fordern, die Leistungsbereiche, die noch nicht drauf sind, wie Betäubungsmittel, möchten sie jetzt auch schon ganz schnell jetzt auf dem elektronischen Rezept haben. Das wird dann eine der nächsten Iterationen dann werden. Also hier sieht man gerade beim E-Rezept, das ist jetzt mittlerweile komplett in der Praxis eingeführt und hat gar keine Frage mehr, dass es irgendwo analog sein soll.
Das dürfte für Sie ein neues Gefühl sein, dass die Leistungserbringer digitale Prozesse einfordern plötzlich. Also das Ärzte waren doch bisher eher die, dem Ganzen sehr skeptisch gegenübergestanden haben. Wenn die jetzt plötzlich kommen und sagen, hey, wir wollen Betäubungsmittel auf elektronische Verordnung, dann müsste das doch für Sie klasse sein, oder?
Das ist so. Also es war auch richtig so, dass da die Ärzte natürlich auch immer wieder viel kritisiert haben, weil sie dann am Anfang noch nicht so einbezogen worden sind bezüglich ihrer Arbeitsprozesse. Man denkt jetzt nur an das ganze Thema Stapel- und Komfortsignatur. Das hat sich ja dann erst entwickelt, nachdem man jetzt gut dann in einem Dialog eingetreten ist. Und natürlich liegt es auch an den gesamten Leistungserbringersystemen, also die Praxisverwaltungssysteme, wie gut die dann das jetzt auch schon bearbeitet haben und umgesetzt haben, dass es eben wirklich Nutzen bringt. Und diese Wegstrecke und Zeit muss man erstmal berücksichtigen. Da gab es natürlich dann auch viel Weh und auch, dass es eher langsamer war als vorher. Und wenn das dann langsamer ist, dann ist es keine gute Digitalisierung. Der Anspruch muss sein, es muss einfacher, schneller, nicht mehr so zeitaufwendig sein. Dann ist die Digitalisierung Erfolg. Und das hat sich jetzt beim E-Rezept mittlerweile bestätigt, dass es eben genau diese Anforderungen erfüllt. Und das müssen wir uns auch als Ausrichtung wirklich immer uns als Ziel dann eben vornehmen, dass wir genau das auch erreichen, weil es darf nicht sein, dass durch die Digitalisierung die Aufwände, die sie so schon groß sind bei den Leistungserbringern, dass sie noch größer werden. Nee, sie müssen umgekehrt es vereinfachen und beschleunigen.
Das haben Sie ja mit der ELB-Geschichte jetzt ganz gut hingekriegt. Hatte schon den Eindruck, dass die TK sozusagen Learnings aus der Kommunikation mit den Ärzten gezogen hat und für die Heilmittelerbringer das besser gemacht hat. Also die TK zahlt, glaube ich, aktuell noch 50 € für jeden Heilmittelerbringer, der das erste Mal dieses ELB-Verfahren anwendet. Das ist ja mal ein Motivationsschub. Gibt es andere Kassen, die auch auf dieses ELB-Verfahren einsteigen? Gibt es Zusammenarbeit zwischen den Kassen, dass sie sagen, wir wollen versuchen, solche Quittierungssysteme kassenübergreifend zu implementieren?
Ja, unbedingt, weil es darf eigentlich keinen Wettbewerb um Infrastruktur geben. Das sollen wir und möchten wir uns auch in der Kooperation mit den anderen Kassen zusammentun. Am Ende geht es natürlich schon um die Willigen, also die das dann eben auch aufnehmen. Sie haben es ja vorher erwähnt, das kostet ja auch etwas. Aber wir haben von Anfang an das offen gestaltet und sind da auch in Kooperation mit den großen anderen Ersatzkassen, also der Barmer und der DAK, aber auch einer AOK, die jetzt sich schon hier beteiligt hat und möchten das auch möglichst groß öffnen, damit wir in der Erprobungsphase so viel weitreichende Erfahrungen sammeln und gerade für die Leistungserbringung, dass auch skalierbar ist, weil die TK alleine ist da eben jetzt nicht so relevant dann jetzt für den einzelnen Leistungserbringer, dass das dann auch einen messbaren Nutzen dann bringt und wir auf der Basis das dann auch in Richtung Gematik als Blaupause dann geben können, damit das von dort aus dann übernommen wird.
Das heißt, wenn ich jetzt als Heilmittelerbringerin, als Heilmittelerbringer teilnehme am ELB-Verfahren, da kriege ich erstens 50 €, wenn ich das erste Mal teilgenommen habe, und zweitens bin ich sozusagen ein Testobjekt, um rauszukriegen, ob das Verfahren funktioniert und ob das wirklich smoother ist als das herkömmliche papiergebundene Verfahren. Ne?
Das ist so, ja. Also es ist eine Freiwilligkeit, es ist aber auch die Chance, dass man sich einbringen kann, dass man die Erfahrungen teilen kann, dass man auch die Wünsche und die Rückmeldungen auch geben kann, damit sie dann verarbeitet werden, damit sie dann in die Optimierung gehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch richtig, man hat natürlich dann so die ersten Kinderkrankheiten mitzunehmen und man muss dann schon sich darauf einlassen, dass man erstmal so ein zweigleisiges Verfahren hat, komplett manuell natürlich für den Großteil weiterhin und den Teilen dann eben jetzt digital.
Aber die haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen auch befragt nach der Nutzung und haben gesagt, hey, wie sieht das aus? Kommt ihr klar? Kommt ihr nicht klar? Was wollt ihr anders haben? Da gibt es dann auch Feedback von den Kollegen. Das wird auch eingeholt und wird auch in die Planung mit einfließen, richtig?
Ja, das ist auf alle Fälle das Programm und das Ziel, dass wir die Erfahrungen aktiv einbeziehen und in die Rückmeldungen. Nur so können sich solche Projekte dann auch gestalten. Wir fordern sie natürlich dann auch von unseren Versierten ab. Wie empfinden die das? Sie hatten ja vorhin ein schönes Beispiel gegeben, wie schnell die sich dann auch anmelden können. Und auf der anderen Seite natürlich genauso die Leistungserbringung. Das muss man zusammen denken und erst daraus entsteht dann auch ein gutes Anwendungsbeispiel.
Ja, genau. Statt darauf zu warten, dass Patienten in die Praxis kommen und zu sagen, hey, seid ihr hier angeschlossen und könnt ihr schon auf die EPA zugreifen, lieber vorangehen und sagen, hey, wir sind hier eine digitale Praxis. Und ich glaube, es gibt sogar Aufsteller von der TK, die man kriegen kann, die man an seinen Tresen stellen kann, zu sagen, hier, wir machen ELB-Verfahren. Wenn du TK-Versicherter bist, dann mach doch mit. Also Digitalisierung sozusagen gemeinsam vorantreiben, um zum Beispiel schneller ans Geld zu kommen. Was sind die Vorteile für eine Praxis, wenn sie am ELB-Verfahren teilnimmt? Also wir hatten festgestellt, ich muss keine Papier mehr Unterschrift einfordern, sondern das wird automatisch durch eine Bestätigung in meinem PVR-System an die TK-App rübergeschickt. Dann muss ich gucken, hat der Patient wirklich unterschrieben? Also hat er bestätigt? Was passiert, wenn er das nicht gemacht hat? Kann er das auch nachträglich machen?
Er kann es nachträglich machen. Also insofern der Prozess ist da weiterhin parat und das ist dann auch ein Vorteil. Sonst muss ich ja dann der Unterschrift hinterherrennen und muss dann irgendwie nochmal so organisieren, dass dann der Patient in die Praxis kommt. So kann ich das dann einfach über einen kurzen Weg dann über die Distanz organisieren und er bestätigt das dann nochmals, wenn es
Okay.
jetzt vergessen worden ist.
Cool. Das habe ich also dann kann ich Bestätigung. Das ist easy. Ich muss auch nicht jedes Mal nachköcheln. Ich könnte auch zum Schluss gucken, ob er alle unterschrieben hat. Wenn ich dann feststelle, er hat was vergessen, dann kann er das nur nachträglich machen. Wenn ich jetzt abrechnen will, drücke ich auf den Knopf und sage abrechnen. Und dann muss ich, glaube ich, noch die Vorderseite fotografieren der Verordnung. Warum muss man die Vorderseite noch mitschicken?
Ja, das ist jetzt so das Thema, dass wir ja momentan die Verordnungen noch nicht komplett digitalisiert haben. Da sind wir ja noch in dem manuellen Bereich. Deshalb sind wir dort mit den Images ja noch unterwegs, dass die dann hinterlegt werden und im Bedarfsfall theoretisch sogar noch im Original angefordert werden können. Das ist das andere Projekt, was wir auch vorantreiben wollen, damit wir das verbinden, also die digitale Verordnung haben, damit man da eben nichts mehr abfotografieren muss, damit die dann auch komplett digital hinterlegt ist, zusammen mit der Leistungsbestätigung.
Okay, also ich fotografiere das ab und dann schicke ich das Bild und die Dateien, die die digitale Quittung machen, die schicke ich zusammen an Ihren Abrechnungsdienstleister und dann sorgt er dafür, dass ich nach 7 Tagen mein Geld habe, richtig?
So ist das, genau. Das ist der ideale Prozess.
Im schlimmsten Fall könnten Sie jetzt anrufen und sagen: Hallo, Herr Buchner, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie diese Verordnung, die Sie uns per Bild geschickt haben, wirklich haben. Beweisen Sie mal, dass Sie die haben. Dann müsste ich im Zweifelsfall den Papierbeleg, den ich irgendwo bei mir abgelegt habe, nochmal nachweisen. Und das ist rechtlich zurzeit nicht anders machbar.
So ist das, ja. So haben wir es auch geregelt. Möglichst eben auch zur Vereinfachung, weil sonst wären ja dann auch noch Berge von Verordnungen dann zu verschicken gewesen. Und so kann man das dann immer noch dokumentenrelevant dann sicherstellen, dass sie das abgelegt haben. Aber das soll in der Perspektive ebenfalls entfallen.
Ja, cool. Ihr seht, es gibt viele Gründe, am ELB-Verfahren teilzunehmen. Wir packen hier links unten in die Shownotes rein, dass man weiß, wo kriegt man mehr Informationen und wie kann man sich da anmelden und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Ich habe neulich Sie auf der DEMEA gesehen. Da haben Sie an einem Podium teilgenommen in Berlin zum Thema elektronische Heilmittelverordnung. Da haben Sie gesagt, na, wenn wir 27 einen Piloten hinkriegen zur elektronischen Heilmittelverordnung, dann sind wir schnell. Wollen Sie das nochmal eingrenzen oder habe ich Sie falsch verstanden?
Nee, das passt schon generell dazu, weil es gibt doch momentan einige Verzögerungen in der Umsetzung der gesamten Iterationen der Rezepte und Verordnungen jetzt auf dem elektronischen Bereich. Wir haben, dort hatte ich auf der DEMEA ausgeführt, den Hilfsmittelbereich jetzt in der Pilotierung. Und prinzipiell sollte mit 27 ja schon die Hilfsmittel dann auch generell in der Regelversorgung als elektronische Verordnung eingeführt werden. Und wenn wir aktuell so die leichten Verzögerungen sehen, die wir jetzt in dem Bereich haben, und es auch wichtig ist, dass wir etwas einführen, was auch funktioniert und auch ausreichend beschrieben, getestet und entwickelt worden ist, sehe ich da eher nochmals gewisse Verzögerungen. Und deshalb ist es gut für den Heilmittelbereich, auch da die Perspektive einzunehmen. Soweit ist es ja auch gar nicht mehr weg. Wir sind jetzt schon bald wieder Mitte 25, dass man im Jahr 27 da auch schon mal in eine gut ausgerichtete Pilotierung kommt. Es gibt schon erste Überlegungen, auch bei den Heilmitteln im Nordrhein-Westfalen etwas zu machen. Aber wenn man so viele Projekte dort jetzt aufgleisen muss, dann gibt es eben ganz viele rundherum, ist es halt auch die Frage, wo kriegt man das Investment dann auch so aufgestellt, dass man jetzt schon die nächsten Verordnungsbereiche auch macht? Oder nehmen wir Infrastrukturen, die wir jetzt bereits aufgebaut haben für einen bestimmten Verordnungsbereich und erschließen da den nächsten Verordnungsbereich? Und das wäre eigentlich sehr naheliegend, nach Hilfsmittel dann auch Heilmittel dann hier mit aufzunehmen.
Wie kommt es, dass die Hilfsmittel jetzt früher sind als die Heilmittel? Der ursprüngliche Plan der Gematik hat ja gesagt, erst kommt 4.1, das ist die Heilmittel, und dann 4.2 sind die Hilfsmittel. Wie kommt es jetzt, dass die Hilfsmittel die Heilmittel überholt haben?
Zumindest jetzt in der Pilotierung. Wir wollten damals jetzt das auch so ausrichten, dass wir genügend Zeit für die Pilotierung haben. Und das sind die Hilfsmittel natürlich dann später. Und wir haben bei einem Hilfsmittelprozess viel mehr Komponenten, die wir auch vertesten wollen. Das heißt, wir wollten nach dem E-Rezept auch Genehmigungsprozesse dann eben mit aufnehmen. Die haben wir halt beim Hilfsmittelbereich und nicht beim Heilmittelbereich. Und wir haben aber auch dort die Leistungsbestätigung. Und das heißt, wir wollten einen kompletten Prozess dann jetzt schon in die Pilotstellung bringen, sodass die anderen Verordnungsbereiche da leicht dann übergehen können. Das war der Grund, warum wir das jetzt so in die
Okay,
Richtung
ist ja gut. Das heißt, die
drehen wollen.
Heilmittelerbringer können erneut davon profitieren, dass sie nicht die Ersten sind. Dann muss man zwar ein bisschen länger warten. Das heißt, die Regelversorgung für den Heilmittelbereich kommt dann ab 28.
Das wäre jetzt meine Vermutung. Das ist eine gute Einschätzung. Das können wir jetzt auch wirklich so, nachdem es jetzt noch 2,5 Jahre sind, in die Richtung stellen.
Ja, okay. Dann freuen wir uns darauf, dass es dann alles schneller, besser, schöner, heller weitergeht. Und wer bis dahin mitarbeiten will, der meldet sich gleich an zum IRB-Verfahren. Herr Rupp, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, das mit mir hier zu besprechen. Vielen Dank für alle Zuhörer, die da sind. Und ein Abschlusswort. Sollen die Leute daran teilnehmen, am IRB-Verfahren oder nicht?
Unbedingt. Also ich ermuntere Sie, machen Sie da mit, dann sind Sie da mit dabei, Digitalisierung voranzubringen und können die Erfahrung dann mit uns teilen. Machen Sie mit. Und ich freue mich, dass ich hier dabei sein konnte und danke auch für das Interview.
Super, tolles Schlusswort. Vielen Dank. Tschüss nach Hamburg.
Tschüss.
Das war OP Podcast. der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.